Guten Morgen von meiner Seite. Ich habe heute die große Ehre, die dritte und letzte Predigt zu unserem aktuellen Thema Freunde finden zu halten. Und ich freue mich ganz arg darauf, heute vor euch zu stehen. Die letzten zwei Wochen, da durften wir schon zwei mega starke Predigten hören. Wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen einander. Freunde finden. Aber was ist eigentlich Freundschaft? Was sind eigentlich echte Freunde? Ich glaube, der Wunsch nach Freunden, nach Verbundenheit, der ist uns ins Herz gelegt worden. Freundschaften, die sind so wichtig für uns, weil echte Freunde uns helfen, uns so zu sehen, wie Gott uns sieht. Sie helfen uns, uns geistlich auszurichten und sie sprechen Gottes Wahrheit in unser Leben. Und ich glaube, hey, wir sind für Gemeinschaft gemacht. In 1. Mose 2,28 steht, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und daraufhin hat Gott dem Adam die Eva zur Seite gestellt. Und in 1. Mose 1, Vers 26 können wir lesen. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als unser Bild uns ähnlich. Und dazu brauche ich jetzt die Folie. Uns ähnlich heißt Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich glaube, Gemeinschaft ist das Zusammensein in gegenseitiger Verbundenheit. Freunde, das sind Menschen, die miteinander verbunden sind. Und wir Christen, wir sind ein Leib, wir sind miteinander verbunden. Und unser Pastor Daniel, der hat letzte Woche in seiner Predigt gesagt, dass jeder Deutsche, ich glaube, ungefähr durchschnittlich 3,7 Freunde hat. Und als ich da letzten Sonntag das gehört habe, da musste ich sofort an den Beginn von Facebook denken. Ich weiß nicht, wer sich daran noch zurückerinnert, das ist schon eine Zeit her. Da habe ich jeden Tag von irgendeinem Fremden eine neue Freundschaftsanfrage bekommen. Und damals hatte ich noch gearbeitet und mein Arbeitskollege, der hat ganz stolz mir erzählt, hey, ich habe 1000 Freunde auf Facebook. Und er wollte von mir hören, wie toll das ist. Und ich persönlich war echt traurig. Warum? Wen von diesen 1000 Freunden konnte er eigentlich seinen echten Freund nennen? Wen von diesen 1000 Freunden kannte er tatsächlich? Mit wem von diesen Freunden konnte er seinen Alltag teilen? Wem konnte er sich anvertrauen? Wer war wirklich in seinem Leben? Und ich möchte die Frage an dich weitergeben. Wie viele echte Freunde hast du? Menschen, die dich in deinem Alltag begleiten, Menschen, die sich dir anvertrauen und Menschen, denen du dich anvertrauen kannst. Freundschaft basiert meiner Meinung nach nämlich nur auf Gegenseitigkeit. Freundschaft ist da, wo Raum ist für zwei Menschen, sich zu öffnen. Und als ich die Predigt vorbereitet habe und auf Instagram mal ein bisschen gescrollt habe, da kam mir ein super Spruch um die Ecke. Weniger Bussi Bussi, mehr Amore. Und der Spruch, der ist vielleicht für den einen ein bisschen lustig, aber ich komme aus München und da gibt es die Bussi Bussi Gesellschaft. Und es sind Leute, die freuen sich, wenn sie dich sehen, wenn es dir gut geht, Küsschen links, Küsschen rechts. Aber wenn es dir schlecht geht, dann drehen sie sich von dir weg. Und ich wünsche mir und ich sehne mich nach echter Freundschaft. Und ich weiß, du sehnst dich auch danach. Nach tiefgründigen Freundschaften, nach gottinspirierten Gesprächen, nach Tiefe und nach Verbundenheit. Und ich möchte nicht nur oberflächliche Bekanntschaften, mit denen ich über das Wetter sprechen kann, ein Küsschen links und rechts geben. Freunde, die mich nur kennen, wenn es mir gut geht. Nein, ich sehne mich danach, Freunde zu haben, die da sind, wenn es mir schlecht geht und mich im Gebet tragen. Unser Auftrag als Christen ist, liebt einander. Johannes 15, 12, 17. Und einer meiner Lieblingsverse, den ich mit euch teilen möchte, ist, ein treuer Freund, einer, der nicht weg ist, wenn es dir mal nicht gut geht, der ist ein starker Schutz. Und wer einen treuen Freund findet, findet einen großen Schatz. Ein treuer Freund ist nicht mit Geld zu bezahlen und sein Wert ist nicht genug zu schätzen. Ich will so ein Freund werden, treu und liebend und ich will mich mit solchen Menschen umgeben. weil ich brauche sie so dringend. Und im Alten Testament können wir ein super tolles Beispiel lesen über echte Freundschaft. Und ich möchte mit euch zusammen lesen. 1. Samuel 14, Verse 1 bis 7. Es begab sich eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu seinem Waffenträger sprach: Komm, lass uns hinübergehen zu der Wache, die Philister, die da drüben ist. Und vielleicht kennt jemand die Vorgeschichte nicht. Saul war der König von Israel und Jonathan war sein Sohn. Und sie wurden von den Philistern so unterdrückt. Und die Philister waren richtig viele und die Israeliten waren damals so 600 Leute, die so auf so einem Vorsprung verharrten. Und da hat es der Jonathan, der Sohn vom Saul, eben gesagt. Und dann geht es weiter. Aber er sagte seinem Vater nichts. Es waren aber an dem engen Wege, wo Jonathan hinüberzugehen suchte, zu der Wache der Philister, zwei Felsklippen, die eine diesseits, die andere jenseits. Die eine hieß Bozetz, die andere Senne. Die eine Felsklippe stand im Norden gegenüber Michmas und die andere im Süden gegenüber Geba. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger: Komm, lass uns hinübergehen zu der Wache dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Da antwortete ihm sein Waffenträger: Das ist jetzt das Wichtige. Tu alles, was in deinem Herzen ist. Geh nur hin. Siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz will. Und in einer anderen Übersetzung heißt es: Was auch immer in deinem Herzen ist, ist auch in meinen. Und das Beispiel von Jonathan und dem Waffenträger, das zeigt uns ganz deutlich, dass Freundschaft eine Herzenssache ist, die auf Vertrauen beruht. Ein Herz ist verbunden mit dem anderen. Was in deinem Herz ist, ist auch in meinem. Freundschaft ist eine Beziehung von Herz zu Herz. Und in Prediger 4, Vers 12 steht: Einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind dem Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Und es ist oft ein Vers für eine Hochzeit, aber ich glaube, dieser Vers, der gilt genauso für Freundschaften. Und ich glaube, dass bei Freundschaften, wo Gott im Mittelpunkt steht, da gibt es Versorgung, da gibt es Wachstum, da gibt es Stärke, da gibt es Sicherheit. Und diese Freundschaft, die ist lebendig, weil Jesus der Mittelpunkt ist. Und weil diese Freundschaft auf Gott hinweist. Jetzt wissen wir schon ein bisschen, was Freundschaft so bedeutet. Es ist eine Angelegenheit von Herz zu Herz. Aber ich glaube, in jeder Freundschaft, da gibt es auch drei Seasons, die wir durchlaufen können. Und ich glaube, diese Seasons, die rotieren, die ändern sich, die wechseln sich ab. Und die möchte ich mit euch kurz besprechen. Die Season 1 ist: Gemeinschaft mit deinem Freund erfrischt dich wie ein kühler Sommerwind. Du wirst erfrischt und es bringt dich weiter. Und bestimmt hat jeder von euch so einen Freund, bei dem man ankommt. Und wenn man weggeht, dann ist man einfach super erfrischt und man fühlt sich gut. Und dann gibt es eine andere Season. Die Gemeinschaft mit deinem Freund lässt dich zur Ruhe kommen wie ein weites Meer und du wirst geerdet und es bringt dich weiter. Manchmal ist man aufgewühlt und man möchte einfach nur schreien und dann geht man zu seinem Freund und man wird geerdet und es bringt dich in deinem Wachstum weiter. Und dann gibt es noch eine dritte Season, die ist ein bisschen herausfordernd. Die Gemeinschaft mit deinem Freund saugt dich aus wie die Mittagshitze. Du investierst in ihn, und es bringt dich aber in deinem persönlichen Wachstum auch weiter. Und ich möchte kurz ein Beispiel geben. Ich habe mich vorhin meine Freundin darauf hingewiesen, dass ich das doch bitte sagen soll im zweiten. Ich habe eine Freundin, in die habe ich über 20 Jahre investiert. Und manchmal kam es mir wirklich vor, als wäre ich ausgesaugt wie die Mittagshitze, wenn ich immer wieder das Gleiche gehört habe und immer wieder ihr Mut zu sprechen durfte. Aber es hat sich nichts geändert. Und vor kurzer Zeit ging es mir nicht so gut und ich bekam eine Nachricht aufs Handy mit einem ermutigten Bibelvers. und er war von dieser Freundin. Und dann habe ich gesagt, hey Jesus, nach 20 Jahren werde ich jetzt ermutigt, wie gut bist du eigentlich? Und so ist es, glaube ich, auch. Diese Seasons von Gemeinschaft sind so wichtig in unserem Leben. Die, die dich offensichtlich weiterbringt und die, wo du in andere investieren darfst. Weil ich glaube, dass Wachstum da passiert, wo du investierst und wo in dich investiert wird. Und ich glaube, die Rollen ändern sich, so wie wir es auch bei meiner Freundin gesehen haben, die ewig lang die Mittagshitze war und plötzlich für mich der kühle Sommerwind war. Und Jesus hat Freundschaft gelebt, sich in andere investiert und hat nie was dafür verlangt. Freundschaft dient also keinem Zweck. Jesus war treu und beständig und er diente anderen. Und wir haben letzte Woche gehört, dass er seinen Jüngern die Füße wusch und gesagt hat, dass wir ihn als Beispiel nehmen sollen. Und Pastor Daniel hat letzte Woche gesagt, er ermutigt euch, heute eine Schüssel mitzunehmen und jemanden die Füße zu waschen. Und im ersten Gottesdienst habe ich schon gefragt, ob jemand eine Schüssel dabei hat und keiner hat sich gemeldet. Und jetzt wollte ich doch die Frage trotzdem stellen. Hat jemand heute eine Schüssel dabei? Keiner. Vielleicht macht ihr es zu Hause. Was erwartest du von einer Freundschaft? Welche Erwartungen hast du an deinen Freund oder deine Freundin? Ich möchte dir heute etwas klar zusprechen. Ein Freund ist kein Müllschlucker, kein Problemlöser und kein Alleswisser. Er ist ein Mensch, der sich dir öffnet und dir die Möglichkeit gibt, dass du dich ihm auch öffnest. Aus ich wird wir ein Miteinander. Das ist für mich Freundschaft. Das ist ein himmlisches Geschenk. Jetzt haben wir schon echt viel gehört, was Freundschaft so ist, aber wir wissen immer noch nicht, wie wir eine langfristige und tiefe Freundschaft leben können. Und wie wir so einen Freund finden können, der so ist. Ich glaube, der beste Weg, jetzt ist es ausgegangen, der beste Weg, einen solchen Freund zu finden, ist der selbst so ein Freund zu sein. Und wie wir so ein Freund werden, schauen wir uns jetzt mal an. Ich habe mir ein paar Punkte für euch rausgesucht, die ich mit euch durchgehen möchte. Es sind einige Bibelstellen, also nicht einschlafen. Der erste ist, ein guter Freund entfaltet das Potenzial seines Freundes. Wir können es lesen in Johannes 1, 41. Andreas sah kurz darauf seinen Bruder Simon. Wir haben den Messias gefunden, berichtete er ihm. Dann nahm er ihn mit zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst nun Petrus heißen. Das heißt im Urtext Kephas, Petrus, der Fels, auf Hebräisch, und es ist die Berufung, die Petrus zugesprochen wird. Und der Daniel hat mir was Tolles geschickt, das möchte ich mit euch teilen. Bis ins 16. und 17. Jahrhundert wurde im Deutschen sprachlich nicht zwischen erworbener und angeborener Freundschaft unterschieden, sodass Freundschaft und Verwandtschaft synonym gebraucht werden konnten. Also ein Bruder ist wie ein Freund und ein Freund ist wie ein Bruder. Andreas nahm also seinen Bruder, seinen Freund mit, um ihm Jesus zu zeigen. Er hat den Messias gefunden und er kann nicht anders, als es nicht für sich zu behalten und seinem Bruder das Beste zu zeigen, was er kennengelernt hat. Er will, dass Jesus sein Leben genauso verändert wie sein eigenes. Und ich wünsche mir so sehr, wie Andreas zu sein, oder? Dass ich meinen Freunden Jesus zeige, durch mein Leben, durch mein Verhalten, durch meine Worte und Taten. Und was passiert dann? Wir sehen in dem Text zwei Freundschaften. Jesus wird Simons Freund. Und Jesus, der ist echt der Hammer. Er sieht sofort, was in Simon Petrus steckt. Und er sagt es ihm direkt. Er entfaltet sein Potenzial, indem er sagt, du sollst Petrus heißen. Und ich möchte dich heute echt ermutigen, frage doch Gott, wie er deinen Freund oder deine Freundin sieht. Und sag es ihnen weiter. Sag ihnen, wie wertvoll sie für dich sind, welche Gaben du in ihnen erkennen kannst. Ermutige sie, den nächsten Schritt im Glauben zu tun. Zeige ihnen, dass du an sie glaubst und dass Gott einen genialen Plan für ihr Leben hat. Ich glaube, das ist so wichtig. Der zweite Punkt. Ein guter Freund spricht unbequeme Wahrheit aus. Wir lesen Matthäus 16, 21 bis 23. Danach redete Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen darüber, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ältesten und führenden Priestern und Schriftgelehrten vieles erleiden müsste. Er werde getötet werden und 3 Tage später wieder auferstehen. Wow. Er redet offen mit seinen Freunden und da habe ich mir gedacht, hey, redest du offen mit deinen Freunden? Es geht weiter. Dann nahm sein Freund Petrus ihn beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Niemals, Herr, sagte er, auf keinen Fall darf so etwas mit dir geschehen. Aber Jesus wandte sich um und sagte zu Petrus, geh weg von mir, Satan, du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Wow. Jesus benennt das sündhafte Denken, das sündhafte Verhalten sofort beim Namen. Und ich glaube, wir sind so schlecht geworden im Benennen von falschen Verhalten. Wir tolerieren so viel. Jesus, der hätte auch sagen können, hey Petrus, es ist so lieb von dir, dass du mich so schätzt und mich so lieb hast und dass du nicht willst, dass ich sterbe. Aber es hat er nicht getan. Ich glaube, seine Reaktion war schon krass. Aber wir dürfen wissen, dass seine Motivation immer Liebe ist und war. Weil Jesus die Liebe ist. Und mir stellen sich 2 Fragen. Was ist unsere Motivation? Ist unsere Motivation immer Liebe? Und trauen wir uns zu, sündhaftes Verhalten zu benennen? Ich glaube, es gibt nur schwarz und weiß, es gibt nur richtig und falsch. Und Gott hat uns seinen Heiligen Geist geschenkt, damit wir durch ihn geführt werden. Er weist uns darauf hin, wie wir unseren Freund in Liebe ermutigen können, ihm eine Freude machen können, ihn erbauen können. Aber er zeigt uns auch, wie wir ihn in Liebe ermahnen dürfen. Wie wir ihn zurück auf den richtigen Weg bringen dürfen. Und ich glaube, wir brauchen echte Freunde, die sich trauen, das auszusprechen, was der Heilige Geist ihnen offenbart hat. Und ich möchte dich ermutigen, halte dich nicht zurück, wenn du siehst, dein Freund lebt in Sünde. Ermahne ihn in Liebe. Und vor vielen Jahren, als mein Denken wirklich katastrophal war, wo ich mit allem gehadert habe, was in meinem Leben war, da waren es meine echten Freunde, die mir das aufgezeigt haben und mir die Möglichkeit gegeben haben, es zu erkennen, zu bekennen und mich verändern zu lassen. Ein schöner Vers ist, Liebe, die offen zurechtweist, ist besser als Liebe, die sich ängstlich zurückhält. Ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Ein Feind aber schmeichelt dir mit übertrieben vielen Küssen. Hey, ich will kein Feind sein und schmeicheln. Ich möchte ein echter Freund sein. Ein guter Freund hilft dir dabei, dich richtig geistlich auszurichten. Und wir wurden mit dem Verlangen nach Beziehung geschaffen. Beziehung, die uns zurück zu Gott bringt. Der 3. Punkt, den ich mit euch besprechen möchte, ist, ein echter Freund steht für den anderen ein. Wir können dazu in Lukas 22, 31 bis 22 was lesen. Simon, Simon, der Satan hat euch alle haben wollen. Er wollte euch durchsieben wie Weizen. Doch ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn du also später umgekehrt und zu mir zurückgekommen bist, dann stärke deine Brüder. Jesus betet für Simon Petrus. Er selbst bringt sein Herz zu Gott. Obwohl er weiß, dass sein Freund ihn irgendwann verraten wird. Und wir können noch ein anderes schönes Beispiel von Freundschaft wirklich in der Bibel lesen. Es geht um die vier Freunde, die den Gelähmten zu Jesus bringen. Vielleicht kennst du die Geschichte. Es gibt einen gelähmten Mann, der auf einer Bahre liegt und sich einfach nicht bewegen kann. Und seine vier Freunde, die wollen alles dafür tun, dass er geheilt wird. Sie tun alles dafür, dass er zu Jesus kommt. Und dann ist das Haus voll, wo Jesus drin ist, und sie kommen nicht rein. Und die sind so kreativ in ihrer Lösung. Sie bauen das Dach ab, egal ob der Besitzer sie anschreit oder whatever, was da passiert sein muss. Sie sind so fokussiert, ihren Freund zu Jesus zu bringen, weil sie wissen, nur Jesus kann ihnen helfen. Und wir können dann lesen, als Jesus den Glauben der Freunde sah, sagt er zu dem Gelähmten: Deine Sünden sind dir vergeben, steh auf und geh. Und ich glaube, es erfordert Glauben, echten Glauben, sich für seine Freunde einzusetzen. Ich glaube, wenn unsere Freunde leiden, egal ob gesundheitlich oder emotional, dann ist ein echter Freund jemand, der das Anliegen von ihnen zu Gott bringt. Was in meinem Herzen ist, ist auch in deinem. Vor kurzem wurde bei mir in einem MRT für meinen Rücken viel Flüssigkeit in einer anderen Körperstelle festgestellt. Und das hat mich ziemlich gelähmt und ich war ziemlich fassungslos. Und ich konnte selbst nicht mehr für mich beten. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal in so einer Situation war, wo man einfach nicht mal mehr für sich selber eintreten kann im Gebet. Und meine Freundinnen und meine Familie haben für mich gebetet. Die einen haben mir die Hände aufgelegt, die anderen haben mich Tag und Nacht im Gebet begleitet. Und als ich beim Spezialisten zu der Untersuchung war, wusste ich, in dem Moment beten meine Freunde für mich. Und es hat mich beruhigt und es hat mich getragen. Und ich wusste, ich stehe das jetzt durch. Ich hatte auch keinen Babysitter und hatte mein kleines Baby auch noch dabei. Es war herausfordernd, aber ich hatte Ruhe in mir. Das Gebet trägt. Und wisst ihr, was das Wunderbare ist? Ich darf jetzt Zeugnis auch noch geben. Als ich bei dem Spezialisten war, wurde nichts mehr festgestellt. Kein Tröpfchen Wasser war an der Stelle, wo vorher so viel war. Und ich durfte dieses Wunder nicht allein erleben, sondern mit meiner Familie und mit meinen Freunden. Jesus sei alle Ehre. Und ich möchte dich heute herausfordern, nur ich bete dich zu sagen, wenn du es auch wirklich tust. Ich glaube, dass in unserem christlichen Kreis es zu einer Floskel geworden ist, zu sagen, ich bete für dich. Jemand schreibt dir was und du schickst schnell betende Hände. Jemand sagt dir, ihm geht schlecht und du sagst, hey, ich bete für dich und gehst weiter. Und wie oft tun wir es nicht? Wie oft sagen wir es nur? Vielleicht, weil wir es vergessen, vielleicht sind wir zu bequem. Aber weißt du, Gebet ist ein aktives Ding. Es ist eine Entscheidung, das, was in unserem Herzen ist, das, was uns bewegt, zu Jesu Füßen zu bringen. Ich habe mir so Gewohnheit gemacht, dass wenn mir jemand sagt, ihm geht's nicht gut, dass ich nicht so oft sage, ich bete für dich, sondern dass ich gleich meine Hände auflege und für denjenigen zu beten. Und ich möchte dich heute herausfordern und ich möchte dich heute ermutigen, wenn du später rausgehst und im Foyer dich unterhältst mit dem einen oder anderen und er sagt dir, hey, mein Knie tut mir weh, ich habe eine schwierige Prüfung in der nächsten Woche oder ich habe Probleme in der Ehe, dann leg doch deine Hände auf denjenigen und bet für ihn. Was hindert uns denn daran, dass wir es nicht sofort tun? In Jakobus 5, Vers 16 steht, bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet, denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Lass uns das doch erfahren. Der vierte Punkt, ein echter Freund teilt sich dem anderen mit. Ich habe vorhin schon gesagt, ich glaube, da haben eher die Männer die Probleme. Wir Frauen, wir sind da recht offen und wir können auch oft über alles sprechen. Und ich möchte euch ein Beispiel geben von Jesus. Jesus kam nun mit seinen Jüngern an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane genannt wird. Dort sagte er zu ihnen: Setzt euch hier und wartet. Ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Petrus jedoch und die beiden Söhne des Zebedäus nahm er mit. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen und er sagte: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Jesus, der spricht mit ihnen über seine Angst und er nimmt sie mit in sein Leben hinein. Jesus selbst. Von Herz zu Herz. Er offenbart sein Herz, seine Gefühle. Und ich möchte dich fragen, hast du jemanden? Hast du jemanden, den du dich so öffnen kannst, mit dem du über deine Ängste und deine Gefühle sprechen kannst? Und können deine Freunde auch mit dir darüber sprechen? Ich glaube, uns können viele Dinge daran hindern, uns den anderen mitzuteilen. Angst vor Verletzungen, falscher Stolz. Ich brauche doch niemanden, ich schaffe das ganz allein. Minderwertigkeitskomplexe. Es interessiert die anderen ja sowieso nicht, wie es mir geht. Oder Neid und Missgunst. Wenn ich jetzt demjenigen davon erzähle, dann macht er vielleicht meinen Traum einfach nach. Ich glaube, es sind Freundschaftskiller. Ich glaube, dass essentiell ist, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen und einander uns anvertrauen. Ich glaube, dass sich sonst Herzen verschließen und dass echte Freundschaft nicht aufblühen kann. Wir brauchen Gegenüber in Augenhöhe. Der fünfte Punkt. Ein echter Freund investiert in seinen Freund. Bist du im Laufenden im Leben deiner Freunde? Weißt du, wie es ihnen geht? Ich glaube, du hast nur Teil am Leben deiner Freunde, wenn du dich auch zeigst. Und eure Beziehung, die kann nur wachsen, wenn du investierst. Mit deiner Zeit, mit deinem Ohr und wenn du Gutes ins Leben deines Freundes hineinsprichst. Jesus, der ist der beste Freund und wir dürfen uns seine Freunde nennen. Und er verbrachte eine intensive Zeit mit seinen Freunden, mit seinen Jüngern. Und die haben jeden Tag miteinander verbracht. Und er schenkte ihnen so viel Zeit und so viel Liebe. Und sie aßen gemeinsam und er hörte ihnen zu und er lehrte ihnen beten. Ich glaube, das stärkt Gemeinschaft. Ich glaube, das ist Gemeinschaft, die auch andere stärkt. Er erzählte ihnen von Gott, dem Vater, und er half ihnen zu wachsen. Und ich glaube, das ist Wertschätzung. Und wisst ihr, wir sind hier beim Small Group Sunday. Kleingruppen machen eine große Kirche klein. Und es treffen sich Freunde, haben Gemeinschaft miteinander. Sie essen, sie beten, sie hören dem anderen zu, sie erzählen. Sie investieren mit ihren Gaben in andere und sie gehen den guten Weg des Glaubens gemeinsam. Und ich möchte euch ermutigen, lasst uns investieren, eine gute Saat in das Leben unserer Freunde hineinwerfen. Lasst uns mit unseren Gaben gemeinsam dienen. Der letzte Punkt. Und ich glaube, es ist einer der wichtigsten Punkte. Das dürfen wir nicht vergessen. Freunde sind nicht perfekt. Auch Jesus hat es erlebt. Als Jesus zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus: Ihr konntet also nicht einmal eine einzige Stunde mit mir wach bleiben. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Seine Freunde sind auch nicht perfekt. Und er musste miterleben, wie Freunde enttäuschen und wie Freunde verraten. Menschen verletzen Menschen, bewusst oder unbewusst. Es gibt keine Freundschaft ohne Enttäuschungen. Es gibt keine Freundschaft ohne Verrat. Sich jemandem zu öffnen, das birgt immer ein Risiko mit sich. Die Frage ist nur, bist du bereit, dieses Risiko einzugehen und den Segen von echter Freundschaft zu empfangen? Jesus, der ging es ein. Und sein Freund Simon Petrus verrät ihn. Und Jesus wusste das sogar zuvor schon und er hat sogar für ihn gebetet, das haben wir vorhin gelesen. Und nach seiner Auferstehung, da trifft er Petrus am See bei den Fischen wieder. Und er hat ihm nicht gesagt, hey, du hast mich verraten, wie ich es gesagt habe, was bist du nur für einer? Nee, er fragt ihn, haben wir noch eine Beziehung von Herz zu Herz? Er fragt, Simon Petrus, liebst du mich? Jesus ist unser größtes Vorbild. Und er ist nicht nachtragend. Wenn wir untreu sind, ist er dennoch treu. Und Jesus, der lebt Vergebung. Und ich möchte auch dir heute zusprechen, wir haben vorher schon was von Vergebung gehört, arbeite an zerbrochenen Beziehungen. Gott hat seinen Sohn vor über 2000 Jahren nicht nur gegeben, obwohl das schon gereicht hätte, dass wir eine Beziehung, eine vertikale Beziehung haben, wir und Gott der Vater. Nein, er ist auch gestorben, damit wir eine horizontale Gemeinschaft haben können, von Herz zu Herz. Lasst euch von Gott durch die Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Gott kann unser Denken, unser Handeln und all unser Sein verändern. Und wir müssen uns nur entscheiden dafür. Wollen wir länger voller Zorn sein? Wollen wir nachtragend sein, auf unserem Recht beharren? Oder wollen wir Jesu Vorbild folgen und Vergebung üben? Und Vergebung bedeutet, nicht nachtragend zu sein. Nicht nachtragend zu sein bedeutet, nichts unter den Teppich zu kehren und dann nach 2-3 Wochen wieder rauszuholen. Nicht nachtragend zu sein heißt, alles ans Kreuz zu geben. Weniger Bussi Bussi, mehr Amore. Und wir können auch ein Beispiel in der Bibel sehen von Stephanus, als er gesteinigt wurde. Da rief er dem Herrn zu, er soll doch den Tätern vergeben. Das war Gott in ihm. Stephanus war auch nur ein Mensch. Und Liebe ist die Grundlage für Vergebung. Denn Liebe rechnet Böses nicht an. Vielleicht ist heute bei dir dran, ich vergebe dir auszusprechen und an zerbrochenen Beziehungen zu arbeiten, von Verletzungen zu heilen. Und ich glaube, wenn wir all diese Punkte, die wir gerade gehört haben, uns zu Herzen nehmen, dann können wir liebende und treue Freunde sein. Und wir können bedeutsame Freundschaften leben, Freundschaften, die unser Umfeld verändern, weil sie auf Jesus hinweisen, weil sie gestützt sind auf Jesus. Wir können es nicht aus eigener Kraft. Aber der Heilige Geist ist in unser Herz ausgegossen und wir können durch ihn echte und liebende Beziehungen leben. Freundschaften, die wirklich von Herz zu Herz sind und auf Gott hinweisen.